NDR Info. Echo des Tages.
Europa schaut gebannt nach Athen. Scheitert der griechische Ministerpräsident Papandreou heute Nacht bei der Abstimmung über die Vertrauensfrage, droht die erste Staatspleite eines Eurolandes. Außerdem freundliche Töne aus Warschau. Deutschland und Polen begehen 20 Jahre Nachbarschaftsvertrag. Landebahn verfehlt. 44 Tote bei Flugzeugkatastrophe in Russland. Antiterrorgesetze. Innenminister beraten in Frankfurt. Bald sind's 28. Kroatien soll 2013 neues EU-Mitglied werden. Und Kunstfehler. Bundesärztekammer legt Bilanz vor. Durch die Sendung führt sie Holger Senzel. Von einem Schicksalstag für Europa ist die Rede, dabei ist es eher eine Schicksalsnacht. Griechenlands Ministerpräsident Papandreou hat die Vertrauensfrage gestellt und nach Mitternacht erst wird das Ergebnis im Athener Parlament erwartet. Eine Abstimmung nicht nur über das politische Schicksal Papandreous, sondern auch ein Meinungsbild über sein drastisches 28 Milliarden Sparpaket. Und das ist, wie wir wissen, die Voraussetzung für weitere Finanzhilfen an das fast bankrotte Land. Den ganzen Tag über gab es auch heute wieder Proteste wütender Griechen gegen dieses Sparpaket. Thomas Burmann berichtet.
Während die Abgeordneten im Parlament in Athen über das Sparpaket und die Vertrauensfrage streiten, vertreiben sich die Demonstranten die Zeit mit Opernmusik live. Der Opernsänger mit der sonoren Stimme heißt Konstantinos. Er zählt sich selbst zur Protestbewegung und lehnt das geplante Sparpaket ab, vor allem die höheren Steuern, die alle Bürger treffen würden. Konstantinos spricht Deutsch, denn er lebt eigentlich in Köln.
Wir sind 10 Millionen Leute hier in Griechenland, ein kleines Land. 2,4 Millionen Leute sind arm.
Und diese armen Leute hätten schon genug Opfer gebracht bei all den Steuererhöhungen und Sparpaketen der letzten Monate. Nein, die Sparpolitik trifft die Falschen. Da ist sich Konstantinos mit seinen Freunden einig.
Es gibt Geld und es gibt viel schwarzes Geld. Und das Problem ist eigentlich, dass die Leute da, die die Regierung haben und die Opposition, haben dieses Schwarzgeld eigentlich kassieren.
Denselben Vorwurf schreien die Demonstranten weiter vorn am Absperrzaun direkt beim Parlament heraus. Wir werden nichts bezahlen, rufen sie. Wir haben die Schulden nicht gemacht. Die Protestbewegung auf der Straße sieht sich im Parlament nicht vertreten. Sie trauen weder der PASOK, also den regierenden Sozialdemokraten, noch der Nea Demokratia, den Konservativen, die heute Nacht bei der Vertrauensabstimmung gegen Ministerpräsident Papandreou stimmen wollen. 3 Tage lang dauert nun schon die Debatte um diese Vertrauensabstimmung. 3 wertvolle Tage verplempert, meint dieser Mann, der sich nicht zu den Demonstranten zählt. Die werden gezwungen sein, irgendwann doch eine große Koalition zu machen. Anders geht's nicht, meint er. Und in der Tat, hinter den Kulissen reden Regierung und Opposition schon miteinander. Der neue Finanzminister Venizelos hat heute, nach seiner Rückkehr aus Brüssel, Spitzenpolitiker der Opposition getroffen und über Einzelheiten des Sparpakets diskutiert. Dieses Sparpaket sieht vor, Staatsbetriebe zu verkaufen und nochmals Steuern zu erhöhen. Wenn das Sparpaket nicht bis Ende dieses Monats beschlossen ist, wird Griechenland keine neuen Hilfskredite von EU und Währungsfonds bekommen, dann wäre das Land bankrott. Griechenland kann also gar nicht anders, als dem Sparpaket zuzustimmen. Damit diese Einsicht auch bei der Opposition wächst, ist die EU sogar zu kleinen Korrekturen am Sparpaket bereit. Möglicherweise sollen Rentner und Geringverdiener doch nicht so stark belastet werden. Der Widerstand gegen das Sparpaket bleibt jedenfalls groß. Vor dem Parlament werden heute Abend wieder Tausende demonstrieren. Denn, so sagt der Opernsänger Konstantinos, die Parteien im Parlament vertreten alle nur eigene Interessen. Aber sie vertreten nicht das Volk.
Was wir brauchen, ist Freiheit und Demokratie. Was vor 2000 Jahren hier in Griechenland geboren ist. Eigentlich, wir wollen das zurück.
Eindrücke aus Athen vor der entscheidenden Vertrauensabstimmung von Thomas Burmann. Ratingagenturen benoten die Zahlungsfähigkeit von Unternehmen wie von Staaten. Deutschland hat mit 3x A die Bestnote, Griechenland mit Triple C Ramschniveau, das heißt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es zu Zahlungsausfällen kommt. Auch Italien droht jetzt möglicherweise eine Abstufung. Die Ratingagentur Moody's hat das Land erneut im Visier. Aus Rom, Tilman Kleinjung.
Italien hat nach Griechenland den zweithöchsten Schuldenstand in der Eurozone. Er liegt bei 120% im Vergleich zur Wirtschaftsleistung. Und dennoch sieht Ministerpräsident Silvio Berlusconi sein Land weit entfernt von griechischen Verhältnissen. Am Nachmittag sagte er im italienischen Senat:
Noi siamo tutti convinti, tutti.
Wir sind alle überzeugt, dass es keine weitere Neuverschuldung geben darf. Die Regierung wird eben nicht auf die kommenden Generationen die Kosten dieser internationalen Krise abwälzen. Unsere Kinder werden nicht für die heutigen Schwierigkeiten bezahlen. Das Regierungsprogramm, das Berlusconi heute und morgen in beiden Kammern des italienischen Parlaments vorstellt, soll Handlungsfähigkeit demonstrieren und Zuversicht verbreiten. Doch amerikanische Ratingagenturen lassen sich davon wenig beeindrucken. Moody's nahm heute die italienischen Unternehmen mit Staatsbeteiligungen ins Visier, genauso wie Provinzen, Kommunen und Regionen. Am vergangenen Freitag hatte die Ratingagentur bereits Italien angedroht, seine Kreditwürdigkeit herabzustufen. Grund dafür seien die hohen Schulden des Landes und die schwachen Wachstumsaussichten. Seit Jahren schwächelt Italiens Wirtschaft und produziert kaum nennenswerte Wachstumsraten. Der ehemalige EU-Wettbewerbskommissar Mario Monti macht dafür die Regierung Berlusconi direkt verantwortlich. Das war ein großer strategischer Fehler, keine Wirtschaftswachstumsprogramme zu verfolgen. Das macht sich jetzt auch im Staatshaushalt bemerkbar und verhindert eine mögliche Steuersenkung. Genau solche Steuersenkungen fordert Berlusconis Bündnispartner Lega Nord gebetsmühlenartig, ohne sich groß darum zu kümmern, wie sie gegenfinanziert werden sollen. Mario Monti, der heute die renommierte Mailänder Wirtschaftsuniversität Bocconi leitet, hält das angesichts des völlig verschuldeten Staatshaushaltes für unrealistisch. Es gibt viele Reformen, die in diesem Moment durchgeführt werden könnten, und man müsste sie machen, um den Aufschwung zu stärken und Italien etwas solidarischer zu gestalten. Doch dies sind nicht Steuersenkungen. An der Reformfähigkeit der Regierung Berlusconi äußerte die Ratingagentur Moody's zuletzt deutliche Zweifel. Für die Konsolidierungspläne der Regierung gebe es Umsetzungsrisiken, heißt es in dem Bericht. Doch Berlusconis Ziele bleiben ehrgeizig. Bis zum Jahr 2014 will er einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Und sein Finanzminister Giulio Tremonti hat bereits in der Vergangenheit deutlich gemacht, wie er das erreichen will. Mit Kürzungen in allen Bereichen, Marke Rasenmäher.
Über dem deutsch-polnischen Verhältnis lag lange der Schatten einer düsteren Vergangenheit. Noch 1991, als Kanzler Kohl und Polens Premier Bielecki den Nachbarschaftsvertrag unterzeichneten, war das gegenseitige Misstrauen groß. 20 Jahre später haben deutsche und polnische Regierung heute eine gemeinsame Erklärung zu diesem historischen Vertrag beschlossen. Die Partnerschaft soll künftig noch enger, der Versöhnungsprozess zwischen Deutschen und Polen fortgesetzt werden. Aus Warschau, Henrik Jarczyk.
Ein Küsschen rechts, ein Küsschen links, welch ein Unterschied zu den Begegnungen zwischen der deutschen Regierungsspitze und den Kaczynski-Zwillingen einst. Premier Tusk spricht von »meine liebe Angela« und Kanzlerin Merkel revanchiert sich mit ähnlich freundlichen Formulierungen. Überhaupt scheinen die Beziehungen zwischen Deutschland und Polen 20 Jahre nach der Unterzeichnung des gemeinsamen Vertrages zwischen den beiden Staaten so gut zu sein wie noch nie. Dementsprechend positiv bewerteten Tusk und Merkel auch die aktuelle Zusammenarbeit. Andere Staaten, betonte die Bundeskanzlerin, könnten heute von der deutsch-polnischen Annäherung jede Menge lernen.
Die freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Polen ist, glaube ich, für viele Bereiche auch eine Ermutigung in Europa, dass man Konflikte überwinden kann, dass man schwierige historische Konstellationen überwinden kann, dass dort, wo der Geist der Kooperation, auch des menschlichen Vertrauens herrscht, Lösungen gefunden werden können. Und deshalb hoffen wir, dass wir mit diesem Geist, in dem unsere Zusammenarbeit abläuft, wir vielleicht auch einen guten Beitrag für Europa leisten können.
In diesem Zusammenhang verwies Angela Merkel auch auf das Programm der Zusammenarbeit, das die beiden Regierungen nunmehr beschlossen haben. Deutschland und Polen wollen darüber hinaus prüfen, inwieweit gemeinsame Botschaften im Ausland eingerichtet werden könnten. Alles Punkte, die mehr als deutlich machen, wie tief die partnerschaftliche Kooperation mittlerweile reicht. Und das, so der polnische Premier, obwohl beide Staaten nicht unbedingt immer freundschaftliche Beziehungen zueinander pflegten. Was wir heute erreicht haben, kann als Beispiel dienen dafür, wie Menschen und staatliche Institutionen miteinander kooperieren sollten, trotz traumatischer Erfahrungen in der Geschichte. Sätze, die dem ehemaligen polnischen Premier Jarosław und noch weniger seinem verstorbenen Zwillingsbruder Lech Kaczynski jemals über die Lippen gegangen wären. Da sorgte selbst die kleinste Verstimmung für eine diplomatische Kriegserklärung, wie etwa beim geplanten Bau der Ostsee-Pipeline. Heute ist alles anders. Deutschland ist hörbar bemüht, polnische Bedenken gegen die Gaspipeline auszuräumen. Die Bundesregierung, versicherte Angela Merkel in Warschau, werde dafür sorgen, dass Polen den Bau der geplanten Leitung auf keinen Fall negativ zu spüren bekomme.
Wir haben immer wieder gesagt, wir wollen keine Projekte gegen ein Land machen, schon gar nicht gegen unseren Nachbarn Polen. Und ich glaube, die Zusicherung, sollten die Häfen von Stettin und Swinemünde nicht anfahrbar sein, dass dann Veränderungen bei der Gaspipeline vorgenommen werden, das ist eine wichtige Versicherung und die macht deutlich, dass wir hier wirklich auf gute Partnerschaft ausgerichtet sind.
Aus Warschau berichtete Henryk Jarczyk. Zum polnisch-deutschen Verhältnis jetzt auch der Kommentar im Echo des Tages von Ludger Kacmierczak.
Deutsche und Polen haben sich für die Zukunft einiges vorgenommen. 92 Projekte umfasst das heute vorgestellte Programm der bilateralen Zusammenarbeit. Damit signalisieren die Regierungen beider Länder, dass sie anlässlich des 20. Jahrestages des Nachbarschaftsvertrages nicht nur zurück, sondern vor allem nach vorne schauen wollen. Und es ist klug, dass Berlin und Warschau in ihrer To-Do-Liste auch die heiklen Themen nicht ausklammern. Der Streit um die Trassenführung der Ostsee-Pipeline dürfte durch Merkels Versicherung, notfalls die Gasrohre tiefer legen zu lassen, entschärft sein. Und mit der Ankündigung, die in Deutschland lebenden Polen besser zu unterstützen, scheint der nationalistischen Opposition in Polen ein zweites wichtiges Wahlkampfthema wegzubrechen. Insofern geht Donald Tusk mit viel Rückenwind aus Deutschland in die Parlamentswahl Ende Oktober. Angela Merkel und ihre Kabinettsmitglieder tun gut daran, Polens Liberale zu stärken, denn ein Machtwechsel zugunsten der Patrioten rund um Jarosław Kaczynski wäre ein herber Rückschlag für das deutsch-polnische Verhältnis und ein Desaster für Europa. Deshalb hat es eine große symbolische Bedeutung, dass die Kanzlerin mit fast allen Ministern nach Warschau gereist ist, um zu demonstrieren, dass die Chemie zwischen den Regierenden beider Länder stimmt, auch zwischenmenschlich. Merkel und Tusk, Westerwelle und Sikorski, Komorowski und Wulff, das sind Politpärchen, die auch persönlich gut miteinander können. Es ist noch keine 5 Jahre her, da wurde Angela Merkel in Warschau nicht mit Küsschen links und Küsschen rechts empfangen, sondern mit einem kühlen, fast abweisenden Händedruck. Dass der Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit in den zurückliegenden 2 Jahrzehnten mit so viel Leben gefüllt wurde, ist demnach keine Selbstverständlichkeit. Wenn Sie mich fragen, ob wir diesen Vertrag heute noch brauchen, würde ich spontan mit Nein antworten. Denn hinter die meisten der 38 Artikel haben wir schließlich längst ein Häkchen gemacht. Artikel 1, friedliche und partnerschaftliche Zusammenarbeit, Ziel erreicht. Artikel 2, Unantastbarkeit der Grenzen, damit hat sich sogar Erika Steinbach abgefunden. Artikel 5, keine Anwendung von Gewalt, na logisch. Artikel 9, Ausweitung der wirtschaftlichen Beziehungen, ja, viel weiter geht's ja kaum noch. 1991 war das alles nicht absehbar. Deshalb war dieser Vertrag so ungemein wichtig. Nicht um einen Schlussstrich unter die Vergangenheit zu ziehen, das hatte bereits der Grenzvertrag gemacht, den Helmut Kohl nach langem Zaudern und Zögern 7 Monate zuvor unterschrieben hatte. Nein, dieses zweite Übereinkommen war ein Zukunftsvertrag, der die Spielregeln für ein aktives Miteinander festlegte. Vor allem aus polnischer Perspektive waren diese Regeln notwendig, denn niemand vermochte damals zu sagen, in welche Richtung sich das gerade wieder vereinigte neue Deutschland bewegen würde. Insofern mag der Nachbarschaftsvertrag heute als bloßes Regelwerk weitestgehend ausgedient haben. Wichtig bleibt er als Symbol. Er mahnt beide Seiten, das Erreichte nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen.
Ludger Kacmierczak kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Es herrschte dichter Nebel beim Anflug der Russ-Air-Maschine auf das russische Petrozavodsk. Kurz vor der Landebahn stürzte das Passagierflugzeug auf eine Straße und ging in Flammen auf. 44 Menschen starben. Einzelheiten von Heide Rasche.
Ein Pilotenfehler führte offenbar zu dem Flugzeugunglück im Nordwesten Russlands, bei dem heute Nacht 44 Menschen ums Leben kamen. 8 Menschen wurden verletzt, 2 schweben immer noch in Lebensgefahr. Russlands Vizepremier Iwanow sagte, offenbar habe der Pilot bei schlechten Wetterbedingungen versucht, auf Sicht zu fliegen, dabei allerdings die Landebahn verfehlt. Zum Unglückszeitpunkt lag der Flughafen Petrozavodsk nahe der finnischen Grenze in dichtem Nebel. Die Maschine vom Typ Tupolev Tu-134 schlug knapp 1 Kilometer neben der Landebahn auf einer Straße auf und verfehlte dabei nur knapp eine Wochenendhaussiedlung. Anwohner retteten die 8 Überlebenden aus den Flugzeugtrümmern, darunter eine Mutter sowie ihren 9-jährigen Sohn und ihre 14-jährige Tochter. Letzte Gewissheit über die Unglücksursache soll die Untersuchung der Flugschreiber bringen. Einen Terroranschlag oder technischen Defekt schlossen die Ermittler aber inzwischen aus. Es habe vor dem Absturz keine Anzeichen einer Explosion oder eines Feuers an Bord gegeben. Eine Auswertung der Gespräche zwischen dem Piloten und den Fluglotsen soll Aufschluss darüber geben, ob der Pilot möglicherweise entgegen den Warnungen der Lotsen versucht hat, zur Landung anzusetzen. Die Regierung der russischen Teilrepublik Karelien hat eine dreitägige Staatstrauer verhängt. Das Flugzeug mit 43 Passagieren und 9 Besatzungsmitgliedern an Bord war kurz vor Mitternacht in der Provinz Karelien nahe der finnischen Grenze vom Radar verschwunden.
Die Europäische Union wächst weiter. Kroatien wird im Juli 2013 wohl 28. Mitglied der EU werden. In Luxemburg beschlossen die Außenminister der Gemeinschaft heute den Fahrplan für den Beitritt des Balkanstaates. Christoph Prössel berichtet.
Der Beitritt Kroatiens 2013 als 28. Mitglied der EU ist so gut wie beschlossen. Der deutsche Staatssekretär Werner Heuer.
Also ich glaube, die wesentlichen Hürden sind ausgeräumt. Die Kapitel, die am Ende jetzt noch große Probleme bereitet haben, wie Wettbewerb oder auch die Zusammenarbeit im Bereich Justiz, das ist auf jetzt sehr gutem Wege. Von daher steht an der Beschlussfassung auf dem Europäischen Rat jetzt nichts im Wege.
Am kommenden Freitag werden also die Staats- und Regierungschefs dem Fahrplan aller Voraussicht nach zustimmen. In der zweiten Jahreshälfte 2011 soll der Vertrag mit Kroatien dann unterzeichnet werden. Bedenken hatte bislang vor allem Frankreich geäußert. Die Bemühungen Kroatiens im Kampf gegen organisierte Kriminalität und Korruption könnten nachlassen, so die Befürchtung. Aus diesem Grund haben die Minister beschlossen, dass die Kommission noch Fortschrittsberichte bis zum endgültigen Beitritt anfertigt. Sollte es Bedenken geben, dann könnte die EU den Beitritt noch verschieben. Doch über den Tag des Beitritts hinaus soll es keine Kontrollen geben. Staatssekretär Heuer sagte, es dürfe keine Sonderregelung für Kroatien geben. Denn bei anderen Ländern prüft die Kommission auch nicht laufend, ob sie noch alle Beitrittskriterien erfüllen. Doch an dieser Stelle sieht Heuer ein Problem.
Wie gehen wir damit um, wenn ein Staat vor seinem Beitritt die Bedingungen perfekt erfüllt? Und auch bis zum Abschluss des Ratifikationsprozesses perfekt erfüllt und auch noch einen Tag danach, aber dann plötzlich in elementaren Grundrechtefragen zum Beispiel doch Zweifel aufwirft.
Wie das beispielsweise bei Ungarn der Fall war. Die Regierung in Budapest hat ein umstrittenes Mediengesetz erlassen. Einige Experten argumentieren, dass es nicht den europäischen Grundwerten entspricht und staatliche Zensur möglich macht. Aus diesem Grund will Heuer prüfen lassen, welche Möglichkeiten die Europäische Union haben sollte, Beitrittskriterien nachträglich durchzudrücken. Der Fahrplan für Kroatien wurde auch deswegen möglich, weil die Minister die Bedenken Großbritanniens ausräumen konnten. Der Beitritt soll kostenneutral sein. Das war der Regierung in London wichtig.
In Frankfurt treffen sich heute die Innenminister von Bund und Ländern zu ihrer Frühjahrstagung. Wichtigstes Thema sind die Antiterrorgesetze, die zum Jahresende auslaufen werden, ebenso wie die Vorratsdatenspeicherung zwischen Union und FDP übrigens heftig umstritten. Der Innenministerkonferenz gehören allerdings nur Ressortchefs von CDU, CSU und SPD an. Auch über ein mögliches Alkoholverbot in Fußballstadien und schärferes Vorgehen gegen islamistische Hassprediger soll gesprochen werden. Aus Frankfurt am Main, Eberhard Nembach.
Alkoholverbote im Umfeld von Fußballspielen. Diese Idee hat Hessens Innenminister Boris Rhein, CDU, als Vorsitzender der Innenministerkonferenz seinen Kollegen zur Diskussion vorgelegt. Die sind sich zwar einig, dass es Probleme mit Alkohol und Gewalt bei Sportveranstaltungen gibt, Verbote sehen viele aber eher kritisch, etwa der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewenz, SPD.
Das Bier in der Halbzeit und die Bratwurst, das gehört schon ein Stück dazu. Und ich kann im Moment noch nicht beobachten, dass Alkohol das grundlegende Problem im Sport ist, jedenfalls bei den Besucherinnen und Besuchern.
Ein weiteres Diskussionsthema, das der hessische Innenminister Rhein als Gastgeber in Frankfurt angeregt hatte, ist der Umgang mit radikalen islamistischen Predigern, die sich auf den Salafismus berufen. Eine Gefahr, die auch seine Kollegen ernst nehmen, so Rhein.
Wir haben es mit den Salafisten mittlerweile mit einer islamistischen Gruppierung zu tun, die am schnellsten wächst. Und wir stellen fest, dass jeder, der sich entschlossen hat, in den Dschihad zu gehen oder der Beziehung zum Dschihad hat, irgendwie auch eben immer wieder eine Route und eine Beziehung zu Salafisten hat. Und insoweit denke ich schon, dass es richtig ist, dass wir da sehr intensiv miteinander diskutieren und dass wir natürlich uns auch Gedanken machen, wie können wir dieses Phänomen in den Griff bekommen.
Konkrete Vorschläge für neue Gesetze gegen sogenannte Hassprediger sind aber bisher nicht spruchreif. Viele der in Frankfurt versammelten Innenminister setzen eher darauf, die Prediger genauer zu beobachten, um den Gerichten mehr Beweismaterial liefern zu können, damit die dann auf der Grundlage bestehender Gesetze Urteile fällen können. Bisher kommt es selten zu Verurteilungen. Breite Einigkeit über Parteigrenzen hinweg gibt es bei den Themen Antiterrorgesetze und Vorratsdatenspeicherung. Sowohl Unionsminister als auch Sozialdemokraten wollen eine Verlängerung. der Anfang kommenden Jahres auslaufenden Antiterrorgesetze, etwa zu den Befugnissen der Geheimdienste oder zur Weitergabe von Passagierdaten. Und auch die in ihrer früheren Variante vom Verfassungsgericht gekippte Vorratsdatenspeicherung bei Internet- und Telefonverbindungen sei zur Bekämpfung von Terror und organisierter Kriminalität nötig. Da bremst aber die FDP in der Bundesregierung. Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger müsse sich da bewegen. So die Forderung auch von den SPD-Ländern, für die Berlins Innensenator Erhard Körting spricht.
Wir brauchen einen erheblichen Teil der Befugnisse des Terrorismusbekämpfungsgesetzes auch für die Zukunft. Wie das im Detail aussehen kann, ob da einzelne Abstriche geben kann oder so, das kann man in Ruhe diskutieren. Was aber nicht geht, ist, dass wir einfach zuwarten und Agonie zuwarten, dass die Frist verfällt und damit überhaupt keine gesetzlichen Befugnisse mehr da sind. Alle SPD-Länder erwarten von der Bundesregierung, dass endlich ein Gesetzentwurf vorgelegt wird.
Bei der Vorratsdatenspeicherung sind sich die Innenminister also weitgehend einig. Keine gemeinsame Linie gibt es aber zum Umgang mit der NPD. Forderungen nach neuen Verbotsverfahren, wie sie etwa aus Hamburg kommen, sehen viele andere Bundesländer kritisch. Die Innenminister tagen noch bis Mittwochmittag in Frankfurt. Mehrere Gruppierungen haben zu Protesten aufgerufen.
Ärzte sind auch Menschen und Menschen machen Fehler. Allerdings sind die Folgen von Fehlern bei Medizinern meist dramatischer als in anderen Berufen, weil es um Gesundheit oft sogar Leben geht. Einmal im Jahr legt die Bundesärztekammer einen Überblick über ärztliche Behandlungsfehler vor. Peter Mücke fasst zusammen.
Wenn ein Patient die Vermutung hat, dass der Arzt bei der Behandlung einen Fehler gemacht hat, dann hat er verschiedene Möglichkeiten. Er kann sich mit der Haftpflichtversicherung des Arztes direkt einigen, er kann sich an die Krankenkasse wenden, er kann gleich vor Gericht ziehen oder er geht zu den Schlichtungsstellen der Ärzteschaft.
In der breiten Patientenschaft hat sich das Wissen und die Anschauung durchgesetzt, dass die ärztlichen Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen eben nicht Handlanger der Ärztekammern sind sozusagen, sondern neutrale Institutionen, die die Haftungsfragen objektiv und neutral bewerten,
sagt Johann Neu von der Schlichtungsstelle der Norddeutschen Ärztekammern. Die Einrichtungen gibt es seit 1975. Inzwischen wird dort jeder vierte Arzthaftungsfall verhandelt. Im vergangenen Jahr haben sich rund 11.000 Patienten dorthin gewandt. Erneut ein leichter Anstieg gegenüber dem Vorjahr.
Die Zunahme der Fälle, die sehe ich auch als eine Akzeptanz des Verfahrens, als eine Vertrauensbildung und auch als eine echte Alternative zu Verfahren vor ordentlichen Gerichten. Wir Ärzte haben angefangen, glaube ich, auf dem richtigen Weg nach vorne zu gehen und werden das weiter tun,
sagt Walter Schafazik, der ärztliche Leiter des Unfallkrankenhauses Berlin. Die Fehlerquote sei angesichts von Millionenbehandlungen sehr gering, sagt auch Andreas Krusius, der Vorsitzende der Ständigen Konferenz der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen.
Jeder Fehler ist einer zu viel, das wissen wir. Deswegen bemühen wir uns trotz der ganz geringen Zahlen weiterhin um Fehlervermeidungsstrategien, damit wir letztendlich das Optimale für den Patienten herausholen.
Aber natürlich auch das Optimale für den Arzt. Denn im Gegensatz zu Gerichtsverhandlungen entscheiden am Ende nicht nur Juristen, sondern auch Ärzte. In nur rund jedem vierten Fall für den Patienten. In 75% der Fälle geht der Patient leer aus. Spitzenreiter bei den beanstandeten Behandlungen sind, wie schon in den Vorjahren, Hüftgelenks- oder Knieoperationen, gefolgt von Knochenbrüchen aller Art.
Das heißt, die schneidenden Fächer sind in vorderster Front. Das liegt natürlich nicht daran, dass die nun besonders grausam schlecht arbeiten, sondern vermutlich liegt die Ursache darin, dass bei den nicht schneidenden Fächern, die medikamentös behandeln, die Vermutung eines Patienten, wenn der Behandlungsverlauf nicht gut war, eher dahin geht, naja, das liegt an meiner Krankheit, da kann man nichts machen.
Auffallend ist, die Zahl der anerkannten Behandlungsfehler bei Brustkrebs hat sich in den vergangenen 5 Jahren fast halbiert. Das könnten die ersten Konsequenzen des flächendeckenden Mammographie-Screenings sein, vermutet Krusius. Insgesamt sind die Verantwortlichen zufrieden mit den Zahlen, auch wenn sie insgesamt steigen.
Der Druck in Klinik und Praxis wird ständig erhöht auf Ärzte und Pflegepersonal. Wir haben komplexer werdende Untersuchungsbehandlungsmethoden. Der Patient muss in immer kürzeren Zeiträumen durchgeschleust werden, wenn ich das mal so sagen darf. Und da kann es passieren, dass Fehler geschehen.
Peter Mücke berichtete über die Bilanz ärztlicher Kunstfehler aus Berlin. 2010 war ein Jahr der großen humanitären Katastrophen. Erdbeben in Haiti, Flut in Pakistan, Millionen Menschen in Not, eine gigantische Herausforderung für die Hilfsorganisationen. In Berlin veröffentlichte heute die Welthungerhilfe ihre Bilanz für das vergangene Jahr. Ann-Kathrin Stracke war dabei.
Würde man ein Katastrophenranking für das Jahr 2010 anfertigen, stünden die Überschwemmung in Pakistan und das Erdbeben in Haiti ganz oben auf der Liste. Dass das die Katastrophen des vergangenen Jahres waren, zu dem Ergebnis kommt auch die Welthungerhilfe in ihrem Jahresbericht. Gut 76 Millionen Euro haben die Deutschen im vergangenen Jahr der Welthungerhilfe gespendet. Das ist fast so viel Geld wie bei der Tsunami-Katastrophe in Südostasien im Jahr 2006. So unterschiedlich wie die betroffenen Katastrophengebiete, so anders war auch die Spendenbereitschaft. Die Präsidentin der Welthungerhilfe, Bärbel Diekmann, über die Gründe.
Es hat eine ganz hohe Spendenbereitschaft der Deutschen gegeben. In Haiti ist sie sofort eingesetzt, nachdem die ersten Bilder da waren. In Pakistan gab es eine mehrtägige Diskussion, Fragen vieler Spender und Spenderinnen, weil Pakistan natürlich ein uns fremdes Land ist, ein Land, das wir verbinden oft mit Terrorismus, mit Atombombe.
Gut die Hälfte der Spendengelder sei nach Haiti und Pakistan geflossen für die Nothilfe. Der Rest sei in Projekte südlich der Sahara, also in den Sudan, Kongo und Liberia, investiert worden. Schwerpunktarbeit nennt es der Geschäftsführer der Welthungerhilfe, Wolfgang Jammern.
Der thematische Schwerpunkt unserer Arbeit ist Ernährungssicherung. Und zur Ernährungssicherung gehört natürlich eine Menge. Da gehört die unmittelbare Hungerbekämpfung. Dazu gehört die Verbesserung der Situation der Verfügbarkeit von sauberem Wasser und sauberer Hygiene.
Das betrifft knapp 1 Milliarde Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Ein Teufelskreis, der sich direkt auf den Alltag auswirken kann. Die Menschen sind unterernährt, werden schneller krank und können ihre Felder nicht bestellen. Wasser ist eine kostbare Ressource, der Schlüssel zur Ernährungssicherung und darf nicht verschwendet werden. Deswegen appelliert Bärbel Diekmann an die Politik.
Wir haben im Moment eigentlich 2 große Forderungen. Das ist einmal das Verhältnis zwischen Biokraftstoffen, das heißt Nutzung von Land für den Anbau von Biokraftstoffen im richtigen Verhältnis zu halten zu der Ernährungssicherung. Aber große Sorge macht uns auch die Preissteigerung. Wir wollen gerechte Preise für die Bauern.
Ein Zwischenerfolg hat die Welthungerhilfe in den vergangenen Jahren jedoch erreicht.
Wir sind sehr froh als Welthungerhilfe, dass das Thema Nahrungssicherheit rausgekommen ist aus der alleinigen Verantwortung der Entwicklungszusammenarbeit. Inzwischen ist das in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Staaten so, dass auch das Landwirtschaftsministerium eine Agenda formuliert, die in einer Gesamtverantwortung steht.
Wer welches Wasser nutzt, darüber werden sich Hilfsorganisationen auch in Zukunft mit mächtigen Unternehmen streiten. Die brauchen das Wasser unter anderem für den Anbau von Ölpflanzen, Getreide und Zuckerrohr, um daraus Biokraftstoff zu produzieren.
Zum Schluss der Sport im Echo des Tages und vielleicht nehmen Sie schon mal Ihren Terminkalender zur Hand. Denn seit heute steht der Spielplan für die kommende Bundesliga-Saison. Arndt Borsen über die Höhepunkte.
Wie inzwischen schon Tradition beginnt die Saison an einem Freitagabend mit einem Heimspiel des deutschen Meisters. Die Ehre hat jetzt also Borussia Dortmund und empfängt am 5. August den Hamburger SV. So hat es die Deutsche Fußballliga festgelegt. Das Flutlichtspiel in der Arena des BVB wird wie gewohnt live im Ersten übertragen und ist für Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc ein toller Auftakt.
Der HSV ist sicherlich ein großer Traditionsklub, hat in der letzten Saison vielleicht nicht die eigenen Erwartungen erfüllen können. Und ist natürlich immer ein Club, der die Motivation hat, vorne mit dabei zu sein. Ist natürlich ein hochspannendes Spiel zum Auftakt.
Und auch der HSV freut sich. Trainer Michael Oenning sprach von einem Hammerspiel. Vizemeister Bayer Leverkusen tritt mit seinem neuen Trainer Robin Dutt in Mainz an, im neuen Stadion des FSV. Der FC Bayern empfängt zum Auftakt Borussia Mönchengladbach. Jupp Heynckes trifft bei seiner Rückkehr auf den Münchner Trainerstuhl, also auf seinen alten Ursprungsverein. Hannover 96 hat am ersten Spieltag 1899 Hoffenheim zu Gast und Werder Bremen startet ebenfalls mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern. Der VfL Wolfsburg spielt beim 1. FC Köln und Schalke 04 muss beim VfB Stuttgart ran. Die beiden Aufsteiger starten mit Heimspielen in die Saison. Hertha BSC gegen den 1. FC Nürnberg und der FC Augsburg feiert seine Erstligapremiere gegen den SC Freiburg.
Und das war's im Echo des Tages. Sie können die Sendung als Podcast herunterladen unter ndr.de/info und wdr5.de. Tschüss und schönen Feierabend. Mein Name ist Holger Senzel.